Wenn ich so in die Gemeinde reinschaue, dann geht es mir wie dir, dass ich gestern Abend auch richtig, richtig stolz war. Ich bin froh, in so einer Gemeinde zu sein, wo so viel Hilfe, so viel Fröhlichkeit, so viel Glaube ist. Das war richtig, richtig gut. Das hat richtig gut getan. Ich glaube auch unseren Gästen. Ja, und jetzt feiern wir wieder Gottesdienst miteinander. Und ich wünsche uns, dass wir von dieser Freude wirklich auch angesteckt werden, so was der Chor da singt, dass diese Freude in uns hineinfällt. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für unsere beiden Täuflinge, Herr. Ich danke dir, dass sie den Mut gefunden haben, heute Morgen hier zu sein und Zeugnis zu geben, Herr. Ich danke dir, dass sie diesen Schritt wagen. Herr Jesus, und ich bete, dass du jetzt auch diese Woche noch bei ihnen bist und sie vor Anfechtung bewahrst, dass wir am Sonntag wirklich diesen Gottesdienst, diesen Taufgottesdienst mit großer Freude feiern dürfen. Herr, und ich danke dir auch für Helge und für Anja, Herr, dass sie den Weg auch so in die Gemeinde gehen, Herr. Und ich bete, dass du ihnen immer wieder begegnest und dass du ihnen geistlich hier so ein festes Zuhause schenkst. Herr, und jetzt bete ich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du bei uns bist. Amen. Ihr Lieben, heute möchte ich wieder eine neue Predigtserie anfangen. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was sichere Gemeinde bedeutet und so. Vielleicht der ein oder andere nachdenkenswerte Impuls gehört haben. Und heute möchte ich damit beginnen, dass wir mal so einen biblischen Text im Zusammenhang mal wieder miteinander betrachten. Ich habe gedacht, dass wir, oder vielmehr Jesus hat mir das so ein bisschen aufs Herz gelegt, dass wir miteinander das Lukas-Evangelium betrachten. Ist ja spannend. Weihnachten hören wir das immer so an den Feiertagen, so ist das, steht das oft im Fokus. Aber so wirklich mal so im Zusammenhang, so eine Geschichte nach der anderen. Wir werden nicht wirklich jede Stelle miteinander betrachten können, weil sonst sind wir, glaube ich, 2 Jahre damit beschäftigt. Aber dass wir doch so die wichtigen Linien nachvollziehen werden. Erstmal bis zu den Sommerferien wird es halt immer wieder über das Lukas-Evangelium gehen. Ich lade euch ein, Hausaufgaben zu machen, weil im Sommer mache ich einen Test. Ich lade euch ein, die Bibelstellen immer wieder zu Hause nachzulesen, im Lukas-Evangelium wirklich zu forschen, sich diesen biblischen Text immer wieder nochmal durchzukauen, nicht nur zu hören, sondern zu lesen, darüber nachzudenken, sich vielleicht Notizen zu machen, was anzustreichen in der Bibel, damit zu leben und zu arbeiten. Dazu lade ich euch herzlich ein. Ich glaube, Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken, da hineinzutauchen, das ist für uns Christen existenziell wichtig, weil wir brauchen Nahrung. Wir brauchen wirklich Gottes Wort. Nicht nur persönliche Überzeugungen, sondern wir brauchen Gottes Wort, so wie es da steht, damit unser Glaube gesund ist, damit unser Glaube stark wird. Und darum geht es auch heute, um Glaube. Um Glaube, um Teenie-Glaube. Und dass der durchaus sehr stark sein kann. Wir haben oft ein falsches Bild von Gott. Wir haben oft ein falsches Bild von Christus. Wir haben oft falsche Vorstellungen, weil wir ganz viel auf Erfahrungen gründen, weil wir oft nicht Gottes Wort wirklich wörtlich nehmen, es wirklich für unser Leben als Autorität annehmen, sondern immer so ein bisschen als Option betrachten. Und unsere Erfahrungen und unsere Vorstellungen oft höher setzen als Gottes Wort. Und ich möchte uns einladen, diesen Wechsel vorzunehmen, nämlich Gottes Wort mehr Autorität im Leben zu geben. Die Frage ist, wie lernen wir Christus, wie lernen wir Gott, wie lernen wir im Glauben zu leben wirklich das Kennen. Und da brauchen wir Gottes Wort zu. Von allen 4 Evangelien, und damit steigen wir jetzt mal in das Lukas-Evangelium hinein, ist das Lukas-Evangelium das längste. Deshalb habe ich mir das rausgesucht, weil ich eh gerne lange predige. Nein. Das Lukas-Evangelium enthält Material, das uns sonst eigentlich nirgendwo begegnet. Das sind Berichte zum Beispiel aus Jesu Kindheit, die nur bei Lukas zu finden sind. Etliche Gleichnisse finden wir nur bei Lukas. Und Jesus' einjährige Mission im Gebiet von Samaria und Perea vor dem letzten Gang nach Jerusalem beschreibt auch nur das Lukas-Evangelium. Auch gibt es Personen, die nur das Lukas-Evangelium beschreiben. Da ist ein Zacharias und eine Elisabeth, ein Simeon und eine Hanna, ein Simon der Pharisäer, die Emaus-Jünger, Zachäus. Das sind alles Namen, die kommen nur im Lukas-Evangelium vor. Lukas, das war wohl ein Heidenchrist, also ein Christ wie wir. Und er war Arzt, das heißt, er war gebildet. Und er widmet sein Evangelium einem gewissen Theophilus, einem Mann, über den wir gar nicht viel wissen. Nach Lukas 1,4 war dieser Mann entweder jemand, der auf der Suche nach Gott war. Das ist das, warum manche Leute in die Gemeinde kommen. Warum manche Leute sich mit Gottes Wort beschäftigen, weil sie auf der Suche sind. Aber es kann auch sein, dass er schon jemand war, der Christus gefunden hat, der zum Glauben gekommen ist. Und der braucht natürlich sehr gute Informationen. Also dieser Theophilus, vielleicht steht er ein bisschen für uns, weil wir auch oft auf der Suche sind oder weil wir auch vielleicht Christus gefunden haben, aber darin wachsen wollen. Und deshalb brauchen wir gute Informationen. Und das Lukas-Evangelium bietet sehr gute Informationen. Lukas, er schreibt an die Heiden, um einen umfassenden und genauen Bericht zu erstellen über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wird. Lukas beschreibt datierbare Sachen. Der beschreibt geschehene Ereignisse, die in Raum und Zeit stattgefunden haben, die wirklich so waren. Reale Geschehnisse. Und in diesen Geschehnissen sind Personen beteiligt, wie du und ich. Lukas lässt die Jesusgeschichte damit beginnen, dass er die Zeit vor Jesu Geburt beschreibt und dabei einen Menschen in den Vordergrund stellt, ja, wie soll ich sagen, der Gott eigentlich gar nicht glaubt, der eigentlich Probleme hat zu glauben und den Verheißungen Gottes Folge zu leisten, sie anzunehmen für sich, der da seine Liebe, Mühe und Not hat. Und was das Merkwürdige ist, dieser Mann war ein Priester. Ein Priester, der Gott nicht glaubt, kann man so ein Evangelium beginnen, schon spannend. Direkt in der ersten Geschichte, am Anfang des Evangeliums, wird das ganze Dilemma eigentlich, in dem wir oft als Menschen stehen, auch als Menschen, die schon mal was von Gott gehört haben, stehen, das wird da sichtbar und auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite steht Gott, der absolut treu ist, der Versprechen gibt, Verheißungen gibt und sie auch erfüllt, auf den Punkt erfüllt. Und auf der anderen Seite steht der Mensch, der oft religiös ist, religiös vieles weiß, Gott aber in seinem Herzen misstraut, das gar nicht so wirklich so für sich annehmen kann und sagt, na, meine Erfahrungen und überhaupt und so, mal gucken, ob das überhaupt so ist. So eine ganz normale, alltägliche Situation eigentlich. Wir hören diese Geschichte 100-mal in der Weihnachtsgeschichte. Aber ich glaube, so wirklich sich Gedanken darüber gemacht haben, das haben wir uns oft nicht. Und in diese Spannung setzt Lukas das Evangelium, die Nachricht von Jesus Christus. Die Geschichte, die Lukas uns hier erzählt, die beginnt etwa so 6 Jahre vor Christus mit einem alten Ehepaar, das keine Kinder hat. Zacharias und Elisabeth. Sie kannten beide Gott. Zacharias war sogar Priester. Und da lesen wir im Lukas-Evangelium, und es geschah, als seine Abteilung an der Reihe war und er seinen Priesterdienst vor Gott verrichten sollte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, das Räucheropfer darzubringen. Was hier beschrieben ist, ist der vielleicht bedeutendste Tag im Leben des Zacharias. Bei, man schätzt, ungefähr 8000 Priestern kann man rein rechnerisch vielleicht ein- oder zweimal in seinem Leben dran, im Tempel zu räuchern, das Räucheropfer zu bringen. Ein normaler Priester, also nicht der hohe Priester, sondern ein normaler Priester, der Zacharias war, kam nie näher an das Heiligste heran, als in dem Moment, wo er das Rauchopfer bringen durfte. Das war so das absolute Highlight. Das war so der Top-Tag des Priesters. Das ist so, wie wenn wir hier eine Taufe mit 300 Leuten hätten. So ein Tag war das für den. Draußen steht betend das Volk. Stellvertretend geht der Priester in den Tempel, um zu räuchern. Während draußen Gebete, das Räucherwerk ist versinnbildlich ja im Grunde genommen, die Gebete, die zu Gott emporsteigen, während draußen Gebete zum Himmel aufsteigen, steigt drinnen der Rauch zu Gott empor, zum Allerheiligsten. Es ist dieser heilige Moment. Es ist dieser heilige Moment, den Gott nutzt. Also so richtig so das Highlight, was man so kirchlich erleben könnte. Dass Gott nutzt, um durch seinen Engel Zacharias zu begegnen. Und wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 11 bis 17. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Und als er Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Hier geht es um Johannes. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben und Freude und Jubel wird dir zuteil werden. Und viele werden sich freuen über seine Geburt, denn er wird groß sein vor dem Herrn und Wein und Bier wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und viele von den Söhnen und Töchtern Israels wird er zurückführen zum Herrn, ihrem Gott. Und er wird vor ihm hergehen in Elias Geist und Kraft, um die Herzen der Väter zu den Kindern zurückzuführen und Ungehorsame zur Gesinnung gerechter. Wow, hier ist ein Ehepaar, das sich lange, lange Zeit ein Kind wünscht, viel gebetet hat, dabei alt geworden ist und irgendwann die Hoffnung aufgegeben hat. Und als sie schon nicht mehr damit rechnen durften, wird ihr Gebet erhört. Und nicht nur irgendwie, sondern sie werden als Familie ein zentraler Bestandteil der größten Zeitenwende, die diese Welt je gesehen hat. Ihr Sohn soll den Weg bahnen für Jesus Christus, den Messias. Zacharias kannte als Priester die Schriften. Er kannte die Prophetien über den Messias und bekam hier die Verheißung für ein ersehntes Kind. Und dieses Kind sollte auch noch der Wegbereiter des verheißenen Messias werden. Er steht in größtmöglicher Nähe zum Thron Gottes. Also wir wünschen uns doch manchmal so irgendwelche Erlebnisse mit Gott, wo Gott so in unser Leben hineinföhnt. Der hat das gerade. Mehr geht nicht. Der hat so ein Erlebnis. Ich glaube, das wird uns wirklich jede die Schuhe weghauen. Das ist so krass, was da passiert. Und Zacharias? Ja, preis den Herrn, endlich. Nö. Ich weiß nicht. Die Frau Elisabeth ist schon so alt, das klappt nicht mehr. Und ich bin auch schon so alt. Und überhaupt. Und ich habe jetzt schon so lange gebetet, da passiert sowieso nichts. Das geht doch nicht. Hier trifft die ewige Treue Gottes auf den Unglauben des Menschen. Gott will seine Versprechen hier und jetzt einlösen, den letzten Schritt auf dem Weg zur Errettung aller Menschen gehen. Und auf was trifft er? Ich weiß nicht. Hm. die mögen mich auch nicht so. Das ist der Hammer, oder? Das ist verrückt im Grunde genommen. Zacharias fallen nur seine Lebensumstände ein. Ich bin alt, meine Frau und überhaupt, woran soll ich denn das erkennen, dass das stimmt? Der steht vor Gott, ein Engel ist da. Was will er denn noch? Was wollen wir eigentlich noch, dass Gott zu uns redet? Dass Gott irgendwas zeigt? Was wollen wir eigentlich? Wie viel Wunder muss denn Gott machen? Salto rückwärts hier vorne oder irgendwas? Dass wir es dann endlich mal glauben. Und das ist genau die Situation, die wir als Christen so oft haben. Gott macht Wunder, macht Dinge, die natürlich im Bereich kaum zu verstehen sind. Und wir sagen, naja, wenn er mal zu mir reden würde, dann ja vielleicht. Und so beginnt die Jesus-Geschichte. Genau so. Mit einem ungläubigen Priester. Und die nächsten Verse beschreiben dann, wie Zacharias aus dem Tempel herauskommt, nicht mehr reden kann, nach Hause geht, tja, und stumm ist. Und Elisabeth tatsächlich schwanger wird. Wie oft sind wir wie Zacharias? Wir trauen Gott nicht wirklich über den Weg. Da ist so ein tiefes Misstrauen in uns, dass er es wirklich gut mit uns meint. Dass er wirklich das tut, was er sagt. Ja, wir haben Erfahrungen, wir haben alle Erfahrungen, wir haben menschlich so oft Enttäuschungen schon erlebt. Wir haben oft Menschen erlebt, die nie das getan haben, was sie gesagt haben. Aber wie ist das bei Gott? Die Treue Gottes trifft auf die Untreue der Menschen. Wir bleiben oft sprachlos zurück. So beginnt Lukas mit seinem Evangeliumsbericht. Er macht deutlich, dass Religiosität oder ist es Glaube? Das, was Zacharias hier tut, ist Religiosität. Das ist nicht Glaube. Glaube, wenn wir von Glauben reden, geht es eigentlich um was anderes. Gehen wir weiter in der Geschichte. Lukas ist ein schlauer Mann und er lässt uns damit nicht zurück, sondern er erzählt die Geschichte weiter mit Jesus, wie es weiterging. Er zeigt auf, dass es auch anders geht. Eine ähnliche Botschaft erhält jetzt eine junge Frau. Eher noch ein Teenie. Und diese Botschaft, die trifft auf Glauben. Es ist wie so oft, die, denen man das am wenigsten zutraut, die haben oft viel größeres Vertrauen, sind oft viel mehr bereit, auf Gottes Zusagen sich zu verlassen und haben viel mehr Mut, Gottes Weisung klar und eindeutig zu folgen. Ich komme aus der Jugendarbeit. Ich habe lange Jahre Jugendarbeit gemacht. Und es war immer wieder die Diskussion in den Gemeinden, dass die Jugendlichen, die ja so begeistert waren und Dinge vorangebracht haben, und dass wir immer gesagt haben, das muss sich erstmal bewähren. Das muss erstmal so und so werden. Und dann standen viele gesetzte Christen da, waren natürlich sehr vom Leben, haben so ihre Erfahrungen gemacht und haben gesagt, das muss sich erstmal ein bisschen abkühlen. Das muss sich erstmal bewähren. Das muss erstmal so und so sein. Die müssen mal so werden wie wir. Denken wir das insgeheim? Ich habe viel, viel Zerstörung dadurch gesehen. Ich habe viel kaputt gehen sehen. Ich habe viele junge Leute erlebt, deren wirklich brennender, begeisterter Glaube so kaputt gegangen ist. Da haben wir eine Verantwortung. Eine Emily, die da gerade stand, oder ein Felix, die meinen das ernst. Das ist kein Kinderglaube. Es gibt manche Kinder, die haben Christus wirklich lieb. Und das sollten wir ernst nehmen. Es gibt manche Menschen, die leben vielleicht nicht in unserem bürgerlichen Umfeld, die haben aber Christus lieb. Ich glaube, wir sollten das ernst nehmen. Es gibt viele, die leben Jahr um Jahr in Gemeinden. Das ist äußerlich alles wunderbar. Aber die haben null Vertrauen zu Christus. Bei jeder sich bietenden Herausforderung oder Anfechtung geht's los. Oh, wenn Zacharias für das große Dilemma in einer Welt steht, in der selbst bis ins höchste kirchliche Kreise hinein, und da war er, Unglaube grassiert, der Treue Gottes einfach nicht wahrhaben will, dann steht Maria für Gottes Antwort auf dieses Dilemma. Was Gott sucht, ist ein gläubiges Herz. Und die Art von Glauben, die Gott gefällt, die macht sich nicht am Alter, nicht am Geschlecht, nicht an der Bildung oder der Stellung innerhalb der Gesellschaft fest. Das ist Gott völlig egal. Wenn Gott Licht in die Finsternis dieser Welt bringen will, dann genügt ihm ein Teenager, ein junges Mädchen, das bereit ist, sich im Glauben auf das Abenteuer Gottes einzulassen. Wir lesen noch einmal aus Lukas Evangelium, die Verse 26 bis 36. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause Davids mit Namen Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Auch wieder so ein Erlebnis, ne? Wow. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Okay, wie soll das geschehen? Da ich doch von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen, und das in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jetzt kommt's. Da sagte Maria: Ja, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie. Gott benutzt den echten Glauben eines Teenagers. Gehen wir ein bisschen in die Geschichte rein. Nach jüdischer Sitte wurde ein Mädchen mit ca. 13 Jahren verlobt und mit 14 vom Bräutigam heimgeholt. Ungefähr so. Die Verlobung war der formale Akt der Hochzeit. Wir würden heute sagen Standesamt. Damals war das ein Vertrag zwischen den Familien der Eheleute. Vom Moment der Verlobung an ist Maria Josefs Ehefrau. Ab dem Moment der Verlobung. Wohnt aber noch zu Hause. Etwa mit 14 beginnt dann das, was wir als Ehe verstehen. Das gemeinsame Wohnen, Sexualität und so weiter. Der Übergang wird von einem Fest markiert, das mit der Heimholung beginnt. Der Bräutigam veranstaltet einen Umzug und holt seine Braut mit viel Tamtam zu sich und dann wird eine Woche lang gefeiert. So läuft das da ab. Maria, von der hier die Rede ist, ist keine gestandene Frau. Ist keine Frau mit Lebenserfahrung. Sie ist noch ein halbes Mädchen. Sie ist auf dem Weg zur Frau. Sie ist ein Teenager. Das ist wirklich so gewesen. Wahrer Glaube hat nichts mit dem Alter zu tun. Gar nichts. Ein alter Mann wird zum Inbegriff von Unglauben und ein Teenager für alle Zeit zum Vorbild für belastenden Glauben. Starker, belastbarer Glaube hat nichts mit Lebenserfahrung zu tun, auch nichts mit Reife. Egal wo du stehst und wer du bist, du kannst glauben. Aber Vorsicht, Glaube ist auch gefährlich, jedenfalls diese Art von Glaube, die hier beschrieben wird. Und führt dich in Lebenssituationen, die wir uns oft nicht so aussuchen würden. Maria, ja, sie erfährt ja hier von Gott eine ungemeine Wertschätzung. Sie wird die Mutter des Erlösers, des Retters, des Sohnes Gottes. Im Nachhinein können wir das auch erkennen, aber auch erst im Nachhinein. In der Situation sieht das ganz anders aus. Ich glaube, dass da Maria von dieser Wertschätzung eigentlich noch nicht so viel erkennen konnte. Gehen wir mal in die Situation rein. Maria wird wertgeschätzt, sie wird den Sohn Gottes zur Welt bringen. Das Kind soll den Namen Jesu haben. Gott rettet, heißt das. Und wie schon bei Johannes ist er die Erfüllung von alttestamentlichen Verheißungen. Er wird die Dynastie Davids fortsetzen und eine ewige Herrschaft aufrichten. Alles das kriegt sie so durch den Engel da so reingedrückt, ja, und sagt sie, ja, ich, die wird sich denken, hä? Ich bin 14 Jahre alt. Ich habe meinen Mann noch nie berührt und er mich nicht. Was gibt das für Probleme? Was werden meine Eltern sagen? Was wird mein Mann sagen? Das geht doch nicht. Ich bin richtig erschrocken, als ich diesen Text verstanden habe. Was mutet Gott hier eigentlich einer Maria zu? Ein Mädel, wie wir eben im Zeugnis gehört haben. Was hatte der Engel gesagt? Fürchte dich nicht, Maria. Die hatte allen Grund, sich zu fürchten. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieht so Gnade Gottes aus? Ich glaube, unter Gnade verstehen wir oft was ganz anderes. Hast du dir sowas von Gott gewünscht? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, in dieser Geschichte lernen wir etwas, nämlich, dass Gott Gott ist. Der muss nicht so handeln, wie wir das erwarten. Der muss nicht so reagieren, wie wir uns das so ausdenken. Wenn Gott anfängt, unser Leben zu gebrauchen, in unser Leben hineinzusprechen, dann tut er es auf seine Weise. Sei nicht überrascht, wenn er gesellschaftliche Konventionen missachtet und wenn er dir Dinge zumutet, die dir zu schwer erscheinen. Ich habe das nur ansatzweise mal in meinem Leben erlebt. Als es um Berufung ging, da war ich ja noch in einem festen Beruf und all sowas. Und Gott hat gesagt, aus, Ende, ist nicht mehr. Wow. Gott, meinst du das ernst? Echter Glaube, tiefer Glaube, der zweifelt nicht an Gottes Wegen. Er stellt diese Wege Gottes nicht in Frage, auch wenn sie komisch klingen, auch wenn sie merkwürdig sind, sondern echter Glaube geht diese Wege mit. Manchmal gibt Gott uns wirklich Dinge aufs Herz. Und ich glaube, er erwartet von uns, dass wir diese Dinge mitgehen, auch wenn sie für uns, ja, manchmal fragwürdig sind. Das Ja zu Gottes Plan bedeutet für Maria eine Unsicherheit menschlicherseits, die sie größer kaum sein könnte. Eine Unwägbarkeit. Was wird aus meinem Leben? Die werden sich alle gegen mich stellen. Das ist Wahnsinn. Hier in dieser Geschichte steht ein Teenager, der keinen Plan B hat, und sie mit dem Schlimmsten rechnen muss, über Scheidung, Einsamkeit, und das war damals noch eine andere Nummer wie heute, und sagt, ja, hier ist deine Magd, tu mit mir, so wie du sagst. Was ein Glaube. Das ist ein Unterschied zwischen der ersten Geschichte und der zweiten Geschichte. Das Einzige, was sie wirklich wusste, hinter all dem steckt wohl Gott. Das wusste sie. Ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Sie entschließt sich, Elisabeth zu besuchen. Sie will wissen, ob der Engel die Wahrheit gesagt hat, ob ihre unfruchtbare alte Tante wirklich ein Kind erwartete. Und dann kommt der Moment, wo sie auf Elisabeth trifft und dann ist alles klar. Der Engel hat die Wahrheit gesagt. Das aber bedeutet dann, schwanger vom Heiligen Geist. Ich glaube, jeder Mensch oder jede Frau, die das vielleicht schon mal erlebt hat, schwanger zu werden, nicht weil sie es wollte, sondern weil es passiert ist, die weiß, was hier los ist. Und jetzt, nachdem die Sache nun klar ist, dann liegt auch das ganze Ausmaß der Situation vor ihr. Was jetzt? Und hier bestätigt sich dann der echte, der wahre Glaube des Teenagers Maria. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und da, wo sich alles bewahrheitete und die Botschaft als echt erkannt war, auch da macht Maria keine Problemanalyse. Wieso, wie soll das und kann ich? Wenn wir die Geschichte zu Ende lesen, kommt was ganz anderes. Der Lobgesang der Maria. Die nimmt die Situation an und fängt an, Gott zu loben. Das ist einer der bewegendsten Lobpreisberichte, die das Neue Testament kennt. Als Maria anfängt, Gott zu loben für diese Situation. Und ich glaube, ich habe uns ziemlich deutlich gezeigt, wie ihre Situation war. Und sie fängt an, Gott zu loben. Was für ein Glaube. Das ist echter Glaube. Das ist auch nicht Religiosität. Das ist Glaube. Wo Glaube ist, findet sich auch Lob und Anbetung. Wir machen das oft zu klein. Kannst du Gott loben und anbeten, auch in der Situation, in der du gerade stehst, wo da vielleicht etliche Unwägbarkeiten sind? Das sagt ganz viel über deinen Glauben aus. Abraham, er zweifelte nicht. Sein Glaube war voller Gewissheit und sein Leben war davon geprägt, dass er Gott die Ehre gab. Echter Glaube, der freut sich an Gott. Der fängt nicht an, oh, dass Gott mir hier alles zumutet, ist Gott nicht ungerecht und so weiter. Komisch. Und ich sage euch noch ein Geheimnis. Dieser Glaube, das ist nicht etwas, was ich produzieren kann. Das Einzige, was ich tun kann, sagen, Gott, hier stehe ich. Hier ist dein Knecht, tu mit mir, wie du willst. Und daraus erwächst Glaube und Gott schenkt uns Glaube in unser Herz hinein. Und es wächst da, wo wir anfangen, Gott zu loben und ihn anzubeten. Da wächst das raus, wird größer. Umstände, eine ungewisse Zukunft oder noch nicht eingetroffene Verheißungen sind Probleme, denen sich der Glaube stellen muss. Aber echter Glaube scheitert daran nicht, wird daran nicht irre, sondern führt uns ins Lob. Ich möchte euch einladen. Ich weiß, nicht jeder hat rosige Situationen in seinem Leben. Ich weiß, dass viele Fragen haben. Ich weiß, dass viele vielleicht auch seelsorgerlich Not haben. Ich weiß, dass nicht immer alles so glatt läuft. Und da stelle ich mich auch nicht hin. Und ich weiß selber vom Leben genug, als dass es das nicht ist. Aber ich möchte uns einladen, heute, hier und jetzt zu glauben wie Maria. Zu sagen, in all meiner Situation, zu sagen, Gott ist groß. Er ist größer wie meine Situation. Und ich glaube ihm und ich vertraue ihm, weil er Christus, seinen Sohn, mir geschenkt hat. Der Teenager Maria macht uns vor, wie Glaube geht. Maria sagt im Glauben Ja zu Gott und zu seinen Wegen. Sag Ja zu Gott und zu seinen Wegen, auch wenn sie schwer erscheinen. Und wird letztlich über alle Maße gesegnet. Vielleicht ist es manchmal für uns sogar wichtig zu glauben wie ein Teenager. Nämlich nicht immer alle unsere Wenn und Abers vorzuschieben, sondern zu vertrauen, dass Gott, dass Jesus kein Ding unmöglich ist. sondern schlicht zu sagen und das dann zu leben: Ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Glaube. Das ist das, was wir eigentlich auch Bekehrung nennen, nämlich vor Gott zu kapitulieren, zu sagen: Ich stelle mich darunter. Du bist Gott. Ich bin dein Knecht. Echter Glaube, und damit schließe ich, hat nichts mit Alter oder mit Lebenserfahrung zu tun. Es ist eine Entscheidung, wem du letztlich vertraust. Echter Glaube zweifelt nicht an Gottes Wegen, ist bereit, Gott zu folgen, wohin er mich auch führt. Entweder glaube ich mir und meinen Möglichkeiten, meiner Weitsicht, meinem Intellekt, meinem Konto oder was auch immer. Oder ich glaube Christus, der für mich gestorben ist. Es kann nur einen Gott in meinem Leben geben. Echter Glaube freut sich am Herrn und an dem, was er tut. Maria hätte allen Grund gehabt zu jammern und zu klagen. Wirklich allen Grund. Aber nichts von alledem. Stattdessen Dank, Lob und Begeisterung. Vielleicht, weil sie noch ein Teenie war. Weil sie noch zu begeistern war. Ich kenne manche wirklich schon alt gewordenen Christen. Und die sind noch begeisterungsfähig. Die können sich noch für was begeistern. Lasst euch begeistern von dem, was Gott tut. Auch über das hinaus, selbst wenn wir in unserem Leben manche Dinge haben, die vielleicht enttäuschend waren. Lasst euch begeistern von den Möglichkeiten, die Gott hat. Nehmt Anteil an dem, was in der Welt passiert. Nehmt Anteil darin, was im Glauben passiert, weltweit. Denkt nicht immer nur hier auf diese Schiene, so auf den Moment hier in Emden, so wie es gerade ist. Es gibt mehr. Und es gibt weltweit im Moment Erweckungsbewegungen, wo uns die Puste wegbleibt. Und das ist wunderbar, das zu sehen. Ich lade euch ein, lasst euch neu begeistern von dem, was Christus tut. So war Maria unterwegs. Und das hat ihr über ihre Schwierigkeiten hinweggeholfen. Das hat sie gestärkt. Amen. Herr Jesus, ich möchte einfach dir das so zusprechen oder das einfach so aussprechen, Herr. Und ich bete, dass meine Geschwister diesen Weg mitgehen können, Herr. Und ich bete, dass, ja, dass es dieses Wagnis eingehen, wirklich zu sagen: Ich bin dein Knecht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, und in meiner Schwachheit, in meiner Unsicherheit, in meinem Nichtwissen, wie manche Dinge ausgehen werden, Herr, ich möchte dir das so sagen, Herr. Ich bete, so in dem Moment der Stille, den wir noch haben, dass du das vielleicht unserem Herrn auch so sagen kannst. Ich bin deine Magd. Ich bin dein Knecht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dass das das Beste für mein Leben ist, was je passieren kann. Amen.